Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jonas Rehse am Mikrofon. Schönen guten Abend. Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung. Wie weit diese beiden auseinanderklaffen können, das wird heute zum Ende der Anti-Missbrauchskonferenz im Vatikan deutlich. Während Opfer und Beobachter die Abschlussrede von Papst Franziskus schamlos und ein Fiasko nennen, sind die Kirchenleute selbst ganz zufrieden mit sich.
Ich kann nicht erkennen, dass das nur qualmiges, nebulöses Gerede war, sehr konkret, sehr deutlich, in welche Richtung müssen die Arbeiten erfolgen.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx. Was konkret bleibt von diesem historischen Gipfel in Rom, das berichten wir gleich hier in dieser Sendung. Außerdem beleuchten wir die Lage in Venezuela und die Eskalation in den Grenzgebieten dort. Und wir bilanzieren den Europaparteitag der Linkspartei in Bonn. Am Ende der Sendung folgt dann wie gewohnt der Sport. Bei der nordischen Ski-WM haben die deutschen Skispringer schon wieder Grund zum Jubeln. Verbindliche Beschlüsse sollte es ohnehin nicht geben. Diese Hoffnung hatte Papst Franziskus schon vor dem historischen Anti-Missbrauchsgipfel zerstreut. Rein rechtlich wäre es schon nicht möglich, meinte er. Es war ja offiziell nur eine Art Bischofstreffen und keine Synode oder gar Konzil. Insofern waren die Erwartungen an dieses Treffen eher gering und so erstaunt es, ja verwundert es vielleicht sogar, dass selbst diese geringen Erwartungen am Ende dann bei vielen doch noch enttäuscht wurden. Hier Jörg Seiselberg jetzt vom Abschluss dieses Gipfels in Rom.
Die Kritik kam so prompt wie heftig. Die Opferverbände zeigen sich enttäuscht von der Rede des Papstes zum Abschluss der Antimissbrauchskonferenz. Franziskus habe einen schamlosen Versuch unternommen, sich an die Spitze des Kampfes gegen Missbrauch zu setzen, ohne selbst wirklich Veränderungen anzugehen, schrieb auf Twitter Matthias Katsch von der deutschen Betroffenenorganisation Eckiger Tisch. Ein Fiasko und eine vertane Chance, nannte Thomas Schüller, Direktor für kanonisches Recht an der Uni Münster, die Papstrede. Der deutsche Kardinal Marx dagegen nimmt Franziskus in Schutz.
Ich kann nicht erkennen, dass das nur qualmiges, nebulöses Gerede war, sehr konkret, sehr deutlich, in welche Richtung müssen die Arbeiten erfolgen.
Der Papst hatte sich in seiner Ansprache in der Sala Regia des Apostolischen Palastes auch ausführlich dem sexuellen Missbrauch generell in der Gesellschaft gewidmet, darauf hingewiesen, dass Missbrauch allein in Europa millionenfach geschehe. Gleichzeitig aber betonte Franziskus vor den anwesenden Chefs aller Bischofskonferenzen: Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Die weltweite Verbreitung dieses Übels bestätigt, wie schwerwiegend es für unsere Gesellschaften ist, schmälert aber nicht seine Abscheulichkeit innerhalb der Kirche. Priester und Bischöfe, die Missbrauch begangen haben, nannte Franziskus Menschenschinder. Täter, so das Kirchenoberhaupt, würden sich zum Werkzeug des Teufels machen. Gleichzeitig räumte der Papst große Versäumnisse der katholischen Kirche in der Vergangenheit ein und versprach einen Mentalitätswechsel. Die konsequente Verfolgung von Missbrauchsfällen, so Franziskus, sei künftig verpflichtende Norm für alle Bischofskonferenzen weltweit. Kein Missbrauch darf jemals vertuscht, so wie es in der Vergangenheit üblich war, oder unterbewertet werden, da die Vertuschung von Missbrauch die Verbreitung des Übels begünstigt und zusätzlich eine weitere Stufe des Skandals darstellt. Wie dies im Einzelnen umgesetzt werden soll, sagte der Papst in seiner Ansprache noch nicht. Details aber präsentierte einige Stunden später der Leiter der Antimissbrauchskonferenz, Pater Federico Lombardi, in einer Pressekonferenz. Mit drei konkreten Maßnahmen solle der Kampf gegen Missbrauch in der katholischen Kirche gestärkt werden. Zum einen, so Lombardi, werde es in Kürze einen Papsterlass zum Kinderschutz geben. Dieser zielt darauf ab, die Prävention und den Kampf gegen Missbrauch zu stärken in der römischen Kurie und in der Vatikanstadt. Außerdem soll ein Praxishandbuch des Vatikans mit detaillierten Anweisungen für den Kampf gegen Missbrauch an alle Bischofskonferenzen in der Welt gehen. Und es soll künftig eine sogenannte Taskforce von Experten geben, die gezielt geschickt werden soll in Länder, in denen es beim Thema Missbrauch Probleme gibt. Nicht nur wegen dieser drei konkreten Ergebnisse am Ende zieht Kardinal Marx, der im Vatikan die Antimissbrauchskonferenz mit angestoßen hat, eine positive Bilanz des Treffens.
Das Bewusstsein, dass es hier um eine Herausforderung für die ganze Kirche geht, in allen Kontinenten, in allen Kulturen, ist wirklich sichtbar und hörbar geworden.
Allerdings, so Marx, klar sei auch, die Arbeit müsse weitergehen.
Es ist eine Station auf dem Weg. Es ist nicht das Ende der Diskussion. Es ist nicht das Ende der Bemühungen der Kirche, sich diesem Thema zu stellen. Aber es war und ist ein wichtiger Schritt nach vorne.
Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Röhrig nennt das Gipfeltreffen im Vatikan ein wichtiges Signal. Gleichzeitig betont Röhrig, er hätte sich verbindlichere Beschlüsse gewünscht.
Soweit Jörg Seißelberg und eine Bilanz von diesem Anti-Missbrauchsgipfel können Sie auch in unserer Kommentarsendung hören um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. In Venezuela scheint die Lage weiter sich zu verschlimmern. Gestern stoppten Militärs und Milizen auf Befehl von Präsident Nicolas Maduro Hilfskonvois, die Grenzübergänge von Brasilien oder Kolumbien passieren wollten. Dabei gingen sie mit Tränengas und Gummigeschossen vor. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini hat dieses Vorgehen scharf verurteilt. Betroffen unter anderem der Grenzübergang der kolumbianischen Stadt Cúcuta. Von dort meldet sich Anne Herberg.
Der Konflikt um Hilfslieferungen an den Grenzen Venezuelas zu Brasilien und Kolumbien ist eskaliert. Nun sind die Pakete mit Medikamenten und Nahrungsmitteln zurück in die Depots gebracht worden. Die Lage an den Grenzbrücken in der kolumbianischen Stadt Cúcuta blieb vorerst ruhig, aber hunderte Venezolaner sitzen dort fest, wie Victor Rangel und seine Familie, die wie Zehntausende regelmäßig zwischen den beiden Ländern hin und her pendeln. Doch nun sind die Grenzen geschlossen.
Horrible.
Das ist furchtbar. Wir sitzen hier fest mit der ganzen Familie. Wir warten darauf, dass Maduro geht. Aber so lange sitzen wir hier auf der Straße mit den Kindern und warten darauf, zurück in unser Land zu kommen. Das ist alles ein einziger Wahnsinn. Die Fronten im Machtkampf zwischen dem sozialistischen Staatschef Nicolas Maduro und dem selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido sind extrem verhärtet. Wegen der Unterstützung Kolumbiens für die Hilfstransporte brach Maduro die diplomatischen Beziehungen zu dem Nachbarstaat ab. Am Samstag präsentierte er sich vor seinen Anhängern in Caracas als Gewinner im Kräftemessen. In Venezuela entscheidet nicht Donald Trump und die Gringo-Imperialisten. In Venezuela entscheidet nicht der Gag Ivan Duque und die kolumbianische Oligarchie. In Venezuela entscheidet der Souverän. Oppositionsführer Juan Guaido, der sich im kolumbianischen Cúcuta befindet, warf Maduro Menschenrechtsverbrechen vor und erklärte: Die Welt hat in diesen Minuten und Stunden das wahre Gesicht der venezolanischen Diktatur gesehen. Der Kampf für Freiheit werde weitergehen. Auf Twitter kündigte Guaido an, angesichts der Gewalt müssten alle Optionen offen gehalten werden, um die Freiheit für Venezuela wiederzuerlangen. Am Montag wird er mit US-Vizepräsident Mike Pence und den lateinamerikanischen Außenministern der sogenannten Lima-Gruppe in Bogotá zusammenkommen, um nächste Schritte zu besprechen. US-Außenminister Mike Pompeo schrieb auf Twitter, nun sei die Zeit zum Handeln gekommen, um dem verzweifelten venezolanischen Volk zu helfen. Die venezolanische Studentin Selima Farias, die ebenfalls in Kolumbien festsitzt, fordert wie viele Anhänger Guaidos nun schnelle Antworten. Wir warten darauf, was unser Präsident sagt, was für Karten er noch im Ärmel hat. Aber es muss jetzt passieren, das ist das, was Venezuela braucht. Unterdessen haben Hilfsorganisationen wie die katholischen Malteser noch einmal davor gewarnt, humanitäre Hilfe für politische Ziele zu instrumentalisieren. Das Wichtigste sei, den notleidenden Menschen zu helfen, in Venezuela und in den Nachbarländern, die in den letzten Jahren Millionen Flüchtlinge und Migranten aufgenommen haben.
Soweit der Beitrag von Anne Herberg. Die Linkspartei und Europa, das ist ein ziemlich schwieriges Themenfeld, denn in der Partei sammeln sich dazu ganz widersprüchliche Positionen. Vom Abschaffen der EU bis hin zu einer Vision einer Republik Europa, alles ist vertreten bei den Linken. Und so war für den Europaparteitag in Bonn viel Kontroverse erwartet worden. Die blieb aber größtenteils aus, wohl auch, weil Fraktionschefin Sarah Wagenknecht absagen musste. Von einem im Vergleich äußerst harmonischen, gar euphorischen Parteitag Matthias von Lieben.
Dieses Bekenntnis ist und bleibt ein gemeinsamer Nenner der Linken, auch am letzten Tag ihres Europaparteitags in Bonn. Nicht ganz so geeint verliefen die Diskussionen an den zwei Tagen zuvor, als um das Programm für die Europawahlen gerungen wurde. Zwei Lager prallten aufeinander. Hier die Skeptiker, die die EU ablehnen und in ihr eine unreformierbare, neoliberale Wirtschaftsunion sehen. Dort das Lager der gemäßigten Reformer, die eine europapolitische Neuausrichtung fordern und auch die proeuropäischen Wähler ansprechen wollen. Zu letzteren gehören auch Parteichefin Katja Kipping und Fraktionschef Dietmar Bartsch, die in ihren Reden am Freitag und Samstag den Kurs vorgeben wollten.
Wir wollen kein Auseinanderbrechen der EU. Wenn wir die konkrete EU-Politik kritisieren,
dann niemals mit dem Ziel, dass es zurückgeht in ein Nebeneinanderher der Nationalstaaten. Als Sozialistinnen und Sozialisten wollen wir kein Zurück in die Vergangenheit. Wir kämpfen immer um eine andere Zukunft, um ein anderes Europa.
Vor allen Dingen müssen wir Begeisterung ausstrahlen, liebe Genossinnen und Genossen. Das wird das Entscheidende sein. Wir können nur die Menschen gewinnen, wenn wir selbst begeistert sind von unseren Ideen.
Herausgekommen ist am Ende ein Kompromiss mit einem klaren Bekenntnis zur EU, das aber mit grundlegender Kritik an der aktuellen Politik nicht spart. Dass nicht alle damit zufrieden sein würden, war zu erwarten. Linken Bundesvorstandsmitglied Lucy Redler von der antikapitalistischen Linken hätte sich eine deutliche Anti-EU-Position ihrer Partei gewünscht.
Aber lasst uns vor allem diesen Wahlkampf auch in einem Geist führen, dass wir in Opposition stehen zu dieser EU, dass wir etwas grundlegend anderes wollen.
Das war ein politisch entkernter Parteitag, sagt auch der Bundestagsabgeordnete Alexander Neu vom linken Parteiflügel gegenüber der Deutschen Presseagentur. Kontroverse Diskussionen gab es durchaus. Die verschiedenen Positionen prallten hier in Bonn immer wieder aufeinander. Worauf sich alle einigen konnten, dass die EU einen Neustart braucht und sozialer und ökologischer werden soll. Das Ergebnis: klassisch linke Themen, hier skizziert von Parteichef Bernd Rieksinger.
Wir kämpfen dafür, dass sich die Bosse nicht länger aus den Tarifverträgen davonstellen können. Wir wollen das Lohndumping nach unten beenden und für europäische Mindestlöhne sorgen.
Die Linke fordert Mindestlöhne von 60% des Durchschnittsgehalts in allen EU-Staaten. Außerdem, alle europäischen Waffenexporte sollen sofort verboten, große Digitalkonzerne stärker besteuert werden und der Kohleausstieg soll in ganz Europa sofort beginnen und bis 2030 erfolgt sein. 7,4% erreichte die Linke bei der letzten Europawahl. In diesem Jahr strebt Parteichef Bernd Rieksinger 10% an. Nicht einfach, das frisch gekürte Spitzenduo ist in der Öffentlichkeit noch relativ unbekannt. Einerseits die 34-jährige deutsch-türkische Gewerkschafterin Özlem Demirel aus Nordrhein-Westfalen, andererseits der in der DDR aufgewachsene und 43-jährige Politikwissenschaftler Martin Schirdewan. Kampfeslustig geben sich beide, nachdem sie am späten Samstagabend von den Delegierten mit jeweils knapp 84% gewählt wurden.
Wir als Linke wollen deutlich machen, dass wir für eine komplett andere Politik stehen. Für soziale Gerechtigkeit, für solidarische Politik und für Frieden.
Wir kommen mit frischem Wind und frischer Energie und frischen Ideen. Und das werden viele Leute mitbekommen und wir werden ein entsprechendes Feedback erfahren.
Wirklich geeint scheint die Linke in ihrem Verhältnis zur EU nicht zu sein. Kritik, ja, die gibt es am Ende, aber mit einer positiven Grundhaltung zur Idee der Europäischen Union.
Matthias von Lieben aus Bonn vom Europaparteitag der Linken. Die Lage in Syrien, die Flüchtlingspolitik und verschiedene Handelsfragen. An gemeinsamen Themen mangelt es nicht. Zum ersten Mal kommen die EU-Mitglieder mit den Staaten der Arabischen Liga zu einem Gipfel zusammen und das in touristischer Atmosphäre. Der Badeort Sharm el-Sheikh ist Schauplatz dieses zweitägigen Treffens. Diese Kulisse sollte aber nicht über die kontroversen Themen hinwegtäuschen, berichtet Samuel Jakisch.
In Sharm el-Sheikh finden sich Angela Merkel und die Staats- und Regierungschefs der EU in einer ambivalenten Situation wieder. Über das Thema Migration verhandeln sie mit jenen Herrschern, die für deren Ursachen selbst verantwortlich sind. Menschenrechtsverletzungen, staatliche Repression, wirtschaftliche Perspektivlosigkeit. Und Europa muss sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, selbst dazu beizutragen, durch Exporte von Waffen und Überwachungstechnik. Diese Geschäfte seien politisch heikel, aber legitim, sagt der CDU-Europaabgeordnete im Außenausschuss Michael Gahler.
Wenn wir politisch analysieren und zu dem Schluss kommen gemeinsam, wir haben ein Interesse, dieses Land zu stabilisieren oder eine Regierung auch zu stabilisieren. Ich glaube, das ist eine legitime außenpolitische Erwägung. Und dann kann es auch sein, dass wir gemeinsam zu dem Ergebnis kommen, hier sollten wir eine Lieferung ermöglichen.
Mit Waffen ließe sich aber keine Stabilität erreichen, entgegnet Barbara Lochbieler. Die frühere Generalsekretärin für Amnesty International Deutschland sitzt für die Grünen im Europaparlament und verweist auf die Schlüsselrolle der Menschenrechte. Die europäische Botschaft beim Gipfel in Ägypten müsse deshalb sein, dass Grabesruhe allein kein Wachstum ermögliche.
Also glaube ich, ist es ganz angemessen und überhaupt nicht überzogen, dass man sich austauscht und eben erklärt, dass mit mehr Menschenrechtsschutz mehr Sicherheit und mehr Stabilität einhergeht. Das muss man einfach auch deutlich den Regierungen sagen.
Für die Liga wiederum zähle bereits der symbolische Wert des ersten Gipfels auf Augenhöhe mit der EU, sagt Politikwissenschaftlerin Christina Kausch vom German Marshall Fund in Brüssel. Die Europäische Union, ebenso wie die USA, kooperierten bereits seit langem mit einzelnen Autokraten in der Region, die sich ihren westlichen Partnern gegenüber als Garant für Sicherheit anbieten würden.
Dieser Deal, der ist für ein paar Jahre ausgesetzt worden durch den arabischen Frühling, aber der ist jetzt wieder zurück. Durch diese ganze Migrationskrise, durch diese ganzen Krisen, durch die ganzen Kriege ist dieser stillschweigende Deal der Kooperation mit autoritären Staats- und Regierungschefs wieder voll in Business.
Der arabische Markt ist den Europäern zudem wirtschaftlich wichtig, nicht nur für die Rüstungsexporteure Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Auch bei Energiegeschäften, Transport, Kommunikation und Infrastruktur fürchten europäische Unternehmen, abgehangen zu werden, während China, Russland und die Türkei in der Region investieren. Handel, Entwicklung und diplomatische Anerkennung gegen Sicherheit und Migrationsstopp. Diese Politik sei zu kurzsichtig, kritisiert Nah- und Mittelostexpertin Christina Kausch.
Wenn nicht die strukturellen Probleme gelöst werden, die die Leute überhaupt erst übersetzen lassen und die einfach so ausgeblendet werden, weil die nächsten Wahlen in Europa kurz vor der Tür stehen, dann werden wir das gleiche Problem immer und immer wieder erleben. Und das ist ein Problem, auf das die europäische Politik noch keine Antwort gefunden hat.
Verbindliche Antworten sind auf dem Gipfel in Sharm el-Sheikh kaum zu erwarten. Für die Europäische Union zählt bereits als Erfolg, überhaupt in multilaterale Beziehungen mit der Arabischen Liga zu treten. Wohin diese Beziehung führt, ist völlig offen.
Es sind verstörende Zahlen. Während Friedensverhandlungen laufen, hat die Zahl der getöteten Zivilisten in Afghanistan einen neuen Höchststand erreicht. Das berichtet das UN-Menschenrechtskommissariat. Silke Dittrich mit den Einzelheiten.
Die Vereinten Nationen mussten in ihrem aktuellen Bericht einen weiteren traurigen Rekord verkünden. Im Jahr 2018 sind so viele Kinder wie noch nie seit der Aufzeichnung unter den Opfern. Mehr als 920 Kinder sind in den Kampfhandlungen gestorben oder wurden verletzt. Mehr als die Hälfte allerdings kamen bei Luftangriffen der USA und der afghanischen Regierung ums Leben. Insgesamt gehen die meisten Opfer allerdings auf das Konto von islamistischen Extremisten. Nicht nur die Taliban kämpfen in Afghanistan, auch der sogenannte Islamische Staat führt dort blutige Anschläge aus. Im letzten Jahr hat sich der Einfluss dieser Islamisten extrem erhöht. 20% der Opfer gehen auf ihr Konto, so viele wie noch nie. Im vergangenen Jahr gab es dem Bericht zufolge 65 Selbstmordanschläge in Afghanistan, die meisten davon in der Hauptstadt Kabul. Morgen wollen die USA sich erneut mit den Taliban treffen, um einen möglichen Frieden zu verhandeln. Seit letztem Jahr treffen sich die beiden Parteien offiziell auf diplomatischer Ebene im Ausland. In Afghanistan selbst kämpfen sie weiterhin gegeneinander.
Vor 4 Jahren ist der russische Oppositionspolitiker Boris Nemtsov mitten in der Nacht und mitten in Moskau erschossen worden. Noch immer erinnern Blumen an seinen Tod unweit des Kremls. Diese Gedenkstätte muss von Freiwilligen bewacht werden, damit sie nicht geräumt wird. Heute fand der jährliche Gedenkmarsch durch Moskau statt. Die Demonstration wurde offiziell genehmigt und Marta Wilschinski hat sich das für uns angeschaut.
An diesem Ort wurde am 27.02.2015 Boris Nemtsov durch Schüsse in den Rücken ermordet. Das kleine Plakat steht angelehnt zwischen frischen Blumensträußen auf der Bolschoi-Moskvoretzki-Brücke. Dahinter liegt der Kreml. Auch 4 Jahre nach dem Tod des Oppositionspolitikers bewachen Freiwillige das selbst errichtete Mahnmal. Heute früh steht Tatjana Kravets auf der Brücke, dick eingepackt in ihren blauen Daunenmantel. Manchmal werden irgendwelche Typen hierher geschickt, die das Denkmal demolieren und die Blumen wegwerfen. Deswegen stehen wir hier, damit das nicht passiert. Es sei wichtig, die Menschen an das Geschehene zu erinnern, sagt sie. Auch deswegen stehe sie regelmäßig auf der Brücke. Und selbstverständlich werde auch sie später zum Marsch gehen. Ab 13 Uhr versammelten sich die Demonstranten in der Nähe des Puschkin-Platzes im Zentrum Moskaus zum Marsch in Gedenken an Boris Nemtsov. Die Veranstaltung wurde vorab offiziell genehmigt. Die Atmosphäre ist ruhig. In der vordersten Reihe des Demonstrationszuges steht Nikolai, 13 Jahre alt, Schüler. Er hält ein Plakat hoch. Darauf steht die Frage: Werdet ihr auch uns töten?
Wenn ich an Boris Nemtsov denke, dann daran, dass er aus politischen Gründen umgebracht wurde. Und dann denke ich an mich selbst, weil ich mich auch wehre und politische Gedichte schreibe. Deswegen bin ich heute hier, weil ich will, dass meine Rechte gewahrt werden. Außerdem drücke ich mich auf diese Weise als aktiver Bürger aus.
Und eine ältere Frau ergänzt: Hier sind sehr viele mit dabei. Mein Sohn leitet eine Firma, aber er ist auch hier. Er will nicht unter solchen Bedingungen weiterleben. Andere sitzen jetzt vor der Glotze und sagen, ach was, wieso, warum? Aber hier sind die Menschen, die in die Zukunft blicken. Organisiert wurde der Marsch, wie in den vergangenen Jahren auch, durch verschiedene Oppositionsgruppen und Parteien. An den unterschiedlichen Plakaten und Bannern ist zu erkennen, dass es hier nicht nur um das Gedenken an Boris Nemtsov geht. Freies Internet, die Freilassung aller politischen Gefangenen und ein Ende der Korruption. Das sind die Forderungen, die hier ebenfalls zu lesen sind. Und zu hören sind Rufe wie freies Russland und Russland ohne Putin. Der Oppositionspolitiker Dmitri Gudkov, der ebenfalls vorne mitläuft, sagt, die Zeit des Aufbruchs sei gekommen.
Ich glaube, dass es keine große Rolle spielt, ob die Opposition sich zusammentut oder nicht. Schon bald werden die Gegner, aber auch die Befürworter der heutigen Machthaber verstehen, dass es mit dieser Regierung keine Zukunft gibt. Dieser Marsch wird früher oder später zum Symbol der Menschenrechtler werden oder einfach zu einer Demonstration für die Demokratisierung des Landes. Gerade dafür hat Boris Nemtsov gekämpft.
Nach Angaben des russischen Innenministeriums haben 6.000 Menschen an dem Marsch teilgenommen. Unabhängige Beobachter zählten knapp doppelt so viele. Es war der mittlerweile 5. Marsch zum Gedenken an den Oppositionspolitiker Boris Nemtsov. Der erste hatte am 1. März 2015 stattgefunden, nur wenige Tage nach seiner Ermordung.
Mit einer Woche Verzögerung sind in Nigeria ein neues Parlament und ein neuer Präsident gewählt worden. Die Auszählung hält noch an. Manche Wahlbüros sind sogar noch offen. Erste Ergebnisse werden nicht vor morgen erwartet. Anders als am ursprünglichen Wahltermin kam es jetzt nicht zu Auseinandersetzung. Die Lage bleibt dennoch angespannt in Afrikas bevölkerungsreichstem Land. Dunja Sadaki.
Heftige Explosionen, so begann der Wahlmorgen am Samstag in Nigeria. Im nordöstlichen Bundesstaat Borno in der Stadt Maiduguri berichteten Anwohner von heftigen Einschlägen, wenige Stunden bevor die Wahllokale öffneten. Laut Sicherheitskräften beschossen Kämpfer der Terrormiliz Boko Haram die Stadt mit Granaten. Ein Soldat wurde dabei getötet, weitere verletzt. Auch in anderen Teilen des Landes kam es laut Berichten zu Gefechten mit der Terrormiliz. Die Gewalt sei jedoch überschaubar für eine nigerianische Wahl, sagt Wahlanalytiker Abubakar Umar vom Zentrum für Demokratie und Entwicklung. Bei vergangenen Wahlen habe es schon mehrere hundert Tote gegeben. Es ist wirklich enttäuschend. Wir dachten, die Regierung und die Sicherheitskräfte würden die nötigen Maßnahmen ergreifen, um diese Probleme zu verhindern. Das hatten sie uns zugesichert. Aber trotzdem, Wahlen sind wie eine schwangere Frau. Da kann alles passieren. Und Wahlen in Nigeria haben eine Historie von potenzieller Gewalt. Wir hoffen nur, dass es nicht eskaliert und dass es keine größeren Vorkommnisse gibt.
There will be no major incidents.
Schon im Vorfeld der Wahl hatte es Unruhen und Gewalt gegeben. Zu spät geöffnete Wahllokale, falsches Wahlmaterial, Stimmenkauf. Wahlanalytiker Abubakar Umar zieht eine vorläufige Bilanz. Wir haben hier und da Probleme gehabt. Die meisten hatten wieder mit den Lesegeräten für die Wahlkarten zu tun. Entweder haben die nicht funktioniert, sie hörten auf zu funktionieren, oder sie konnten nicht richtig bedient werden. Wir hatten vor allem in den östlichen Bundesstaaten Sicherheitsprobleme. Da können wir noch nicht abschätzen, inwieweit das die Wahlbeteiligung beeinflusst hat.
It could affect voter turnout.
Jetzt werden die Stimmen ausgezählt. Präsident Muhammadu Buhari zeigte sich schon bei seiner eigenen Stimmabgabe siegessicher und gratulierte sich selbst. Auch sein stärkster Herausforderer, der ehemalige Vizepräsident Atiku Abubakar, teilte mit, er freue sich über einen erfolgreichen Machtwechsel. Was in Nigeria passiert, habe Auswirkungen auf den ganzen Kontinent, sagen Wahlbeobachter. Obwohl Nigeria reich an Öl- und Gasvorkommen ist, lebt mehr als die Hälfte der Nigerianer in Armut. Gleichzeitig verübt die Terrormiliz Boko Haram immer wieder Anschläge. Ein blutiger Konflikt zwischen nomadischen Viehzüchtern und ansässigen Bauern bedroht die Sicherheitslage zusätzlich. Millionen Menschen wurden so zu Flüchtlingen im eigenen Land. Umso größer sind die Erwartungen der Wähler. Wir wählen für Veränderung und eine bessere Politik. Wir wollen ein besseres Nigeria. Wir wollen, dass sich vor allem für uns junge Leute etwas bewegt. Wir sind die nächste Generation und ich habe das Gefühl, das Land sollte besser regiert werden. Um die Wahl zu gewinnen, braucht ein Kandidat eine absolute Stimmenmehrheit. Außerdem mindestens 25% der Stimmen in 2/3 der nigerianischen Bundesstaaten. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Favoriten, Präsident Buhari und dem ehemaligen Vizepräsident Abubakar, gilt als wahrscheinlich. Die Wahlergebnisse werden vermutlich Anfang der Woche veröffentlicht.
Und damit kommen wir zum Sport. Hier in den Informationen am Abend bei mir im Studio ist Marina Schweizer und sie berichtet von einer recht erfolgreichen Ausbeute der deutschen Starter bei der nordischen Ski-WM.
Genau, die deutschen Skispringer haben einen Lauf bei den aktuellen Ski-Nordisch-Weltmeisterschaften in Seefeld. Nach dem Einzelerfolg gestern flogen die deutschen Springer heute zu Teamgold. Thorsten vom Wege.
Wie souverän sich die deutschen Adler Gold im Mannschaftswettbewerb von der Großschanze am Bergisel sicherten. Das war schon eine Demonstration. Am Ende hatten die Deutschen 56 Zähler Vorsprung auf die zweitplatzierten Gastgeber aus Österreich und noch mehr auf die Japaner, die sich Bronze holten vor dem entthronten Titelverteidiger Polen. Schon der Anfang war glänzend. Karl Geiger, gestern WM-Zweiter, segelt auf 129 Meter und schaffte schon mit dem ersten Sprung einen beruhigenden Vorsprung. Den verwalteten dann Richard Freitag und den verwaltete auch Stefan Laie. Und hinten setzte Markus Eisenbichler noch einen drauf. So ging es nach dem ersten Durchgang schon in Führung liegend ins Finale. Und da ließen die Deutschen nichts mehr anbrennen. Das zweite Gold von der Schanze am Bergisel. Deutschlands Skispringer, die erleben hier einen wahrhaften Höhenflug.
Eine ähnliche Geschichte schreiben in Seefeld die nordischen Kombinierer. 2 Tage nach Erik Frenzels Einzelgold war er heute im Teamsprint mit Fabian Riesle wieder ganz vorne. Edgar Endres vermeldet diese Goldmedaille.
Es ist jetzt schon ein Kombinierermärchen und mittendrin liefert Erik Frenzel die Hauptrolle. Der 30-Jährige holt mit Fabian Riesle den WM-Titel im Teamsprint. Das deutsche Team ging mit 8 Sekunden Vorsprung nach dem Springen von der Bergiselschanze ins Rennen über die 15 Kilometer. Im ständigen Wechsel halten Frenzel und Co. den Vorsprung bei 30 Sekunden. Erst zum Ende der 15 Kilometer verringern die Norweger und die Österreicher den Vorsprung auf gut 8 Sekunden. In souveräner Manier holen sich damit die Kombinierer um Bundestrainer Hermann Weinbuch den 2. WM-Titel. Erik Frenzel schont seinen 7. Damit ist der Sachse der erfolgreichste Kombinierer ever.
Kurz vor der Weltmeisterschaft in Kanada holten sich 2 deutsche Bob-Spezialisten heute den Gesamtweltcup-Sieg. Einem der beiden gelang sogar Historisches. Einzelheiten von Heiko Uldorp.
Francesco Friedrich gewann in Calgary auch das 8. Rennen dieses Winters und holte sich als erster Athlet in der Geschichte des Zweier-Bob-Weltcups mit der Maximalpunktzahl von 1800 Zählern die Kristallkugel. Bei den Frauen wurde Olympiasiegerin Mariama Yamanka erstmals Gesamtweltcup-Siegerin. Sie fuhr in Calgary in beiden Läufen Bestzeit und gewann mit 31 Hundertsteln vor Weltmeisterin Elena Myers-Taylor aus den USA. Dritte wurde Europameisterin Stefanie Schneider, die somit die Gesamtweltcup-Wertung als Zweite beendete. Und im Skeleton fuhr Tina Herrmann zum ersten Sieg seit mehr als 2 Jahren und wurde in der Gesamtwertung 2. hinter der Russin Niki Tina.
Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga steht es zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen 1:0 für Dortmund. Und der Torschütze war Sagadou. 37 Minuten sind gespielt. Wenn ich das richtig sehe, dann wurde gerade das 1:1 erzielt. Weiter unbesiegt in diesem Jahr ist Eintracht Frankfurt. Beim Bundesliga-Duell mit dem abstiegsgefährdeten Team aus Hannover gab es ein 3:0. Fabian Wittke.
Unterm Strich ist es vielleicht ein Tor zu hoch, aber der Sieg für die Frankfurter geht in Ordnung, weil sie gerade im 2. Durchgang das gemacht haben, was sie im 1. Durchgang verpasst haben. Sie haben ihre Chancen genutzt. In der 54. war es Ante Rebic, nur 9 Minuten später war es Luka Jovic und kurz vor dem Ende noch Philipp Kostic nach einem Konter für die Frankfurter. Hannover 96 engagiert, aber weiterhin glücklos vor dem Tor. Die Frankfurter gewinnen zum ersten Mal nach zuletzt 4 Unentschieden in Folge und für Hannover 96 sieht es nach dem nächsten Abstieg aus nach 2016. Eintracht Frankfurt gewinnt bei Hannover 96 mit 3:0.
Und Kevin Volland hat das 1:1 für Leverkusen erzielt. Die deutschen Basketballmänner spielen aktuell zum Abschluss der WM-Qualifikation gegen Griechenland. Qualifiziert ist die Mannschaft. Für die beste Ausgangslage für das Turnier in China im Sommer braucht es einen deutlichen Sieg. Florian Weber ist unser Reporter in Bamberg. Wie schlägt sich denn das Team in dieser ersten halben Stunde?
Es schlägt sich gut. Wir sehen aber eine absolut defensiv geprägte Spielweise beider Mannschaften. Klar, wissen beide, worum es geht. Und die Griechen werden das Spiel so ein bisschen verschleppen, haben sicherlich auch die Taktik im Kopf. Wenige Punkte heißt auch schwer für Deutschland einen hohen Vorsprung. 8 Punkte Vorsprung bräuchten sie ja heute, um die Quali-Gruppe zu gewinnen, um ihnen den zu ermöglichen. 30:29 steht es für Deutschland. Also ein Hauch. Knapper 1 Punkte Vorsprung, 1:27 sind es noch in der ersten Halbzeit. Der erfolgreichste Deutsche bis hierhin, Andi Obst mit 2 Dreiern innerhalb einer Minute, hat da erstmals die deutsche Mannschaft mit 4 Punkten in Führung geschossen. Aber die Griechen, die konnten wieder kontern und so steht es jetzt eben 30:29.
Vielen Dank nach Bamberg Florian Weber. Und in Dortmund gibt es auch einen neuen Spielstand. 2:1 steht es jetzt für die Borussia in der 39. Spielminute.
Danke, Marina Schweizer, für diesen aktuellen Sport. Mit ihr geht es dann weiter um 6:50 in Sport am Sonntag. Davor noch unser Kommentar, heute eine Bilanz zum Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan. Das waren die Informationen am Abend mit Jonas Rehse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend.